Vielen Dank für das Lied. Ich denke, ich freue mich auf den Himmel, wo wir alle Deutsch singen. War ein Scherz. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr kommt ja aus den unterschiedlichsten Situationen heraus. Manch einer mag vor Herausforderungen stehen. Manches Mal sind Hürden, die wir zu überwinden haben. Aber ich kann euch sagen, ein kleiner Stein und Gottes Kraft sind stärker als jede Kraft in dieser Welt. Und damit wisst ihr schon so ein bisschen, worum es heute geht. Ich möchte den Text lesen aus 1. Samuel 1 und dort von Vers 1 bis 12 an. Die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephes Damim auf und zwischen Socho und Aseka. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Tal der Terebinten und stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister, am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gat. Er war über 3 Meter groß, gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Auf der Schulter trug er eine bronzene Lanze. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm, sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte. Das mache ich jetzt nicht. Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn hier herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere euch heute als Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. David, der Sohn Isais aus Bethlehem, in der Gegend von Ephrata in Juda, hatte 7 Brüder. Isai war zu jener Zeit, als Saul König wurde, schon zu alt für den Kriegsdienst. Wir kennen die Begebenheit mit dem David und seinem Zutrauen. Und wir hören jetzt ein kleines Lied von Shalom vorgetragen. Und zwar heißt das: Der Herr ist mein Zufluchtsort. Du bist meine Zuversicht.
Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand. Denn du schützt mich, Gott, von immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich traue auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. La, 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 la.
Ich glaube, ich werde niemals so viel Aufmerksamkeit bekommen. Danke, Shalom. Das war auch die Erfahrung von David. Du bist mein Zufluchtsort. Ich merke, ihr seid alle noch bei dem Lied. Aber ich singe nicht die zweite Strophe. Seine Einschätzung der Situation war folgende, die er dem König gab. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Luther übersetzte das mit: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Es ist eine Tatsache, dass Menschen vor Riesen stehen. Und wenn Riesen da sind, dann geht aller Mut verloren. Und wir wollen heute zwei Gedanken nachgehen. Der erste Gedanke ist: Was ist damit gemeint, wenn man den Mut verliert? Und die zweite Frage ist: Kann man Mut zurückgewinnen? Wenn ja, wie? Die Frage ist also zunächst: Was ist damit gemeint, wenn man den Mut verliert? Vor einigen Jahren wurde ein Experiment gemacht mit Hunden. Ich weiß, einige mögen sowas nicht, ich erzähle es trotzdem. Und zwar ging es darum, herauszufinden, wie Hunde in einer bestimmten Situation reagieren. Man hat also den Hunden einen Ton vorgespielt, einen bestimmten Ton, und nach dem Ton wurde ihnen ein Stromschlag versetzt. Nicht tödlich, auch nicht lebensgefährlich, aber unangenehm. Und die Reaktion war, wenn die Hunde den Ton hörten, hatten sie schon Angst vor dem, was danach kam. Man hat sie dann in Käfige eingesperrt, und in diesen Käfigen hat man eine kleine Abgrenzung gemacht, so niedrig, dass sie bequem über diese Abgrenzung drüber wegsteigen konnten. Und man hat dann wieder diesen Ton vorgespielt und diesen Stromschlag versetzt, und man erwartete, dass die Hunde auf die andere Seite des Käfigs gehen, um vor diesem unangenehmen Strom frei zu werden. Aber die Hunde sprangen oder gingen weder bei dem Ton, noch sprangen oder gingen sie, wenn der Stromschlag verursacht wurde, sondern sie taten etwas ganz Ungewöhnliches. Sobald der Ton zu hören war, legten sie sich auf den Boden und winselten. Die Hunde hatten gelernt, dass man gegen diesen Strom nichts unternehmen konnte. Es hatte sich in ihrem Gehirn offenbar eingenistet: Wenn der Ton kommt, weiß ich, dass der Stromschlag kommt, und dagegen kann ich nichts machen. Sie hätten die Kraft gehabt, die Situation zu ändern. Ein Schritt in die andere Seite des Käfigs. Aber sie taten das nicht. Sie waren vor Angst gelähmt. Man nennt dieses Experiment Hilflosigkeit lernen. Und hier ist auch der Grund, weshalb viele Menschen aufgeben. Sie denken, es gibt keinen Ausweg. Ich bin absolut hilflos. Und mancher oder manche von uns kennen bestimmt Menschen, die genauso leben, die sich ihr Leben lang in dieser Opferrolle fühlen. Ich kann nichts dagegen unternehmen. Und die gleiche Situation hatten die Israeliten, die Tag für Tag von diesem Riesen Goliath gedemütigt wurden. Und die Frage, die uns an dieser Stelle bewegen könnte, oder sollte, ist: Was sind das für Dinge, die mir den Mut nehmen? Oder wodurch gerate ich selbst in die Gefahr, in diese Hilflosigkeitsfalle hineinzugeraten? Und das kann im persönlichen Bereich sein meines Lebens, das kann im Dienst für meine Gemeinde sein, das kann bei der Arbeit sein, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen ich stecke. Überall können solche Dinge auftreten. Wenn wir über den Mut nachdenken, möchte jeder ein mutiges Herz haben. Jeder möchte einen festen Glauben haben und ein festes Vertrauen zu Gott. Wenn wir uns die Geschichte mit dem David anschauen, dann stellen wir fest, dass dieser Mut nicht von Anfang an da gewesen ist, dass hier etwas gewachsen ist. Wer denkt, dass man in einer bestimmten, vielleicht gefährlichen Situation mit seinem Mut von 0 auf 100 kommen kann, der irrt sich. Wer in solchen Situationen auf den Mut wartet, wird möglicherweise vergeblich warten. Mut wächst. Eine kleine Begebenheit, die ihr bitte nicht zu ernst nehmt. Ein Mann kommt vor die Himmelstür und wird von Petrus begrüßt. Petrus sagt zu ihm: Mein Lieber, du hast nicht sehr viel Gutes getan, aber auch nicht sehr viel Schlechtes. Ich weiß gar nicht, wo ich dich hin sortieren soll. Gibt es denn irgendetwas Herausragendes, was du getan hast? Der Mann überlegt einen Augenblick und sagt: Ja, da fällt mir was ein. Ich habe gesehen, wie Motorradfahrer ein Mädchen belästigt haben. Und da bin ich kurzerhand hingegangen, habe mir den Anführer geschnappt. Das war so ein langhaariger Typ mit Tattoos überall und der hatte einen Ring durch die Nase. Und ich habe mir den Ring genommen, sein Gesicht an mein Gesicht gezogen und habe ihm gesagt: Wenn du das Mädchen nicht in Ruhe lässt, dann kriegst du es mit mir zu tun. Der Petrus ist schwer beeindruckt und sagt ihm: Mann, das hätte ich ja nicht gedacht. Wann ist denn das gewesen? Vor 5 Minuten. Man kann manches Mal versuchen, mutig zu sein, aber so etwas muss wachsen. Mut hat eine Entwicklung und ich möchte mit euch an 4 Situationen denken oder an 4 Schritte denken, wie Mut wachsen kann. Der erste Schritt heißt für mich ganz einfach Alltag. Der Alltag für den David war Schafe. Schafe hüten. Ich weiß nicht, ob das sehr spannend ist. Damals gab es ja keine Hütehunde, also musste der Hirte selber aufpassen, die Schafe dorthin führen, wo es Wasser gab und dorthin führen, wo es für sie genügend Gras gab. Und in der Gegend, in der er wohnte, gab es auch wilde Tiere. Da ist von Löwen die Rede und von Bären die Rede. Und wenn wilde Tiere kamen, was hättet ihr gemacht? Weglaufen. Hätte David auch machen können. Hätte niemand gewusst, das heißt er und Gott schon. Und die Schafe hätten ihn wahrscheinlich nicht verpetzt. Aber der David ist dran geblieben. Mit den Werkzeugen, die er hatte. Und ein Hirte hatte 2 Werkzeuge. Das eine war ein Stab. Im Psalm 23 hören wir vom Stecken und vom Stab. Der Stab, den er genommen hat, um die Schafe zu leiten und zu führen. Und der Stecken war nichts anderes als ein Knüppel. Und wenn wilde Tiere kamen, dann ist er denen hinterhergelaufen und hat mit dem Knüppel reingeschlagen. Als er vor dem Saul steht, vor dem König, stellt er sich nicht hin und sagt, ich habe einen Löwen getötet und ich habe einen Bären getötet, sondern er sagte, Gott hat mich beschützt, als ich den Bären und den Löwen tötete. Und er wird mich auch in diesem Kampf gegen diesen Riesen beschützen. Ihr Lieben, wir können tausendmal davon hören, dass Gott uns liebt und dass er sich um uns sorgt. Und wir können das 10.000 Mal lesen, wenn wir es aber nicht probieren, wenn wir uns nicht in die Situation hineinbegeben, in der wir zeigen können, Gott, ich vertraue dir, werden wir das nie erfahren. In unserem Leben haben wir ständig mit Löwen und Bären und vielleicht sogar mit Riesen zu tun. Ob das bei unserer Arbeit ist, in schwierigen Situationen, in angespannten Situationen, ob das im persönlichen Leben ist, im Miteinander oder, wie ich vorhin schon sagte, im Gemeindedienst, es wird immer solche Situationen geben. Und die Frage ist, habe ich den Mut, in diesen alltäglichen Situationen diesen Raubtieren entgegenzutreten, diesen Riesen, und darauf zu warten oder nicht zu warten, sondern mit der Gewissheit, Gott ist bei mir. Der zweite Punkt ist Kritik. David war bereit, seinen Mut zu trainieren. Sein Vater hatte ihn losgeschickt und er hatte im Wesentlichen zwei Aufgaben. Er sollte nach seinen Brüdern schauen, wie es ihnen geht, und er sollte ihnen was zu essen bringen. Und als er in das Lager kam, ihr könnt ja bei Gelegenheit mal dieses ganze Kapitel lesen, das habe ich heute jetzt nicht gemacht. Als er in das Lager kam, kam er gerade dazu, als der Riese auftrat und da gegen das Volk redete. Und der David, der wunderte sich, alle waren wie gelähmt. Und er ging umher und fragte, wie lange das passiert und was der alles sagt und was das Volk macht, und bekommt mit heraus, dass der König eine ziemlich hohe Belohnung ausgesetzt hat, Reichtum, die Hand der Tochter und lebenslange Steuerbefreiung für die ganze Familie. Das ist doch was. Aber es war nicht genügend, denn keiner meldete sich. Und als der David so herumfragte, kam sein ältester Bruder Eliab, schnappte sich den kleinen Bengel, also ich weiß nicht, ob er es so gemacht hat, und hat ihn zusammengestaucht. Was suchst du hier? Ich weiß, was du für einer bist. Du bist bloß neugierig und willst gucken, wie es im Krieg langläuft. Lässt die Schafe alleine in der Wüste, die kommen doch um. Wie reagiert David darauf? Wie hättet ihr reagiert? Also ich hätte zumindest gesagt, hör mal zu, der Vater hat mich geschickt. Und erstens, zweitens. Aber der David sagt nichts davon. Er sagt zu seinem Bruder, was ist los? Ich habe doch nur gefragt. Und er dreht sich um und fragt weiter. Seid ihr schon mal kritisiert worden? Wir haben ja einen Weg gefunden hier in der Gemeinde, dass das nicht direkt zum Mann kommt, sondern dass wir zwei Leute haben, die das alles auffangen. Und ich kann euch sagen, da kommt manchmal ganz schön was an. Es gibt berechtigte Kritik und es gibt unberechtigte Kritik und es gibt Kritik, die dazwischen ist. Wie kann man sich dabei verhalten bei unberechtigter Kritik? Ich glaube, der David hat es vorgemacht, wie man es macht, umdrehen und weitermachen. Und bei berechtigter Kritik, das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach formuliert, ich weiß. Aber bei berechtigter Kritik, was macht man da? Auch umdrehen und weitermachen? Korrigieren, Ich verändere was und mache weiter, gehe diesen Weg. Die Frage ist, warum ist eigentlich der Eliab mit seinem Bruder so hart umgegangen? Stellt euch vor, ihr wärt in diesem Heer und jeden Tag kommt dieser Typ von Goliath, stellt sich da breitbeinig hin, hat seinen Weberbaum in der Hand mit dieser 7 Kilo Eisenspitze und macht sich lustig über euch. Und das nicht nur eine Woche, zwei Wochen, 40 Tage, jeden Tag. Wisst ihr, was passiert? Man wird jeden Tag ein kleines bisschen kleiner. Und nun kommt einer, der Fragen stellt, so als wollte er sich den Riesen packen. Und ich denke, man kann den Eliab verstehen. Nachdem er in der Zwischenzeit so klein mit Hut ist, muss er seinen kleinen Bruder auch auf diese Größe bekommen. Wir kennen sowas auch aus zwischenmenschlichen Beziehungen, wie da manches Mal miteinander umgegangen wird. Er fühlte sich sehr klein, der Bruder, und warum sollte sein kleiner Bruder David so groß sein? Aber David wusste, das ist nicht der Kampf, um den es hier geht, mit seinem Bruder da zu streiten. Hätte man eine Weile machen können. Sondern ich bin zu einem anderen Kampf da. Wie geht man mit Kritik um? Wir hatten schon festgestellt, es geht darum, dass der Weg, von dem ich weiß, dass Gott mich auf diesen Weg gestellt hat, dass ich diesen Weg gehen soll, dass ich ihn weitergehe. Es wird immer passieren, dass wenn ich eine Aufgabe gefunden habe, wenn mich Gott auf einen Weg gestellt hat, werde ich immer mit Gegenwind rechnen müssen. Und so ging es auch hier dem David. Du wirst Gegenwind erleben, sogar im Gemeindeleben. Wie soll man handeln? Aufgeben? Mutlos werden? Sich verteidigen, den Rest des Lebens darüber nachdenken, wer welche Schandtat an mir begangen hat. Du kannst deine Aufgabe, die du hast, wo immer sie ist, ausfüllen, so gut wie du kannst. Du kannst weitermachen, wozu Gott dich berufen hat. Dazu möchte ich Mut machen. Der dritte Schritt in dieser Mutentwicklung habe ich genannt, dem Druck widerstehen. Der größte Gegendruck dem David kam vom König. Die Sache sprach sich in dem Lager herum und der König hörte davon und ließ sich den kleinen David kommen. Und David sagt zu ihm: Mein König, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen. Was sagt der König? Unmöglich. Das kannst du nicht. Du bist ja fast noch ein Kind und er ist ein Mann, der von klein auf mit Waffen umgeht. Das stärkste Hindernis ist der Saul an dieser Stelle gewesen. Und er musste es wissen. Er war älter, er war erfahrener. Und David hätte sagen können, okay, wenn du das so sagst, dann lasse ich das vielleicht besser. Aber David bleibt dabei und ich denke, das ist eine sehr mutige Sache, dass er dabei bleibt und sagt, ich werde gegen ihn kämpfen. Und dann sagt der König, gut, wenn du das willst, dann mach das. Aber du bist ja halbnackt, also so hat er es nicht gesagt, aber hier hast du meinen Brustpanzer und ich kann mir das vorstellen, der ging ihm wahrscheinlich bis zu den Knien. Vergesst nicht, der Saul war ja ein 2-Meter-Mann. Der war ja größer, einen ganzen Kopf größer als jeder aus dem Volk. Der war also auch schon ein großer Mann. Der Brustpanzer ging ihm wahrscheinlich bis zu den Knien. Der Helm verdeckte ihm möglicherweise die Augen. Auf jeden Fall hat er auf dem Kopf herumgewackelt, wie sonst was. Und als er das Schwert umgürtete, dann schleift er das auf den Boden und dann sagt er zu dem König, nee, ich kann ja nicht mal damit laufen. Außerdem will ich hier angreifen und mich nicht verteidigen. Und er legt das ab und geht diesem Riesen entgegen. Stellt euch mal diese Situation vor, da sind zwei Berge, in der Mitte ein Tal, in der ein Bach fließt. Auf der einen Seite das große Heer der Philister, auf der anderen Seite die Israeliten. Und da geht ein Teenie zum Bach und sammelt sich ein paar Steine. Und dann kommt diese Situation, in der David vor dem Riesen steht. Er rückt nach vorn, wird berichtet, ein Schildträger ging vor ihm her. Macht ihr Eindruck? Wenn da, den Schildträger hat man wahrscheinlich gar nicht gesehen, denke ich. Das Schild wurde so getragen von dem und man sah nur den Schild. Und dann der Riese, könnt ihr euch vorstellen, 60 Kilogramm die Rüstung, das ist ein ganz schönes Gewicht. Da kommt und dann steht geschrieben, und plötzlich entdeckte er den, ich wollte schon sagen Knilch, den David. Wisst ihr, was das für eine Beleidigung für den Riesen war? Und das bringt er auch zum Ausdruck. Er sagt, schicken die Israeliten jetzt schon Kinder in den Krieg? Und dann, so wie das bei solchen Kämpfen passierte, ich werde dein Fleisch ausbreiten vor den Geiern und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Und der David sagt auch sowas. Er hat vorher noch nie gekämpft, aber wahrscheinlich hat er ganz schnell von dem Riesen gelernt, was man so dem Feind entgegenwirft. Und er sagte noch etwas Entscheidendes anderes. Du trittst mit dem Schwert und Spieß und Schild mir gegenüber, aber ich komme im Namen des Herrn, des Herrschers der Welt, dem Herrscher Israels, den du verhöhnt hast. Ich denke, diesen Gott hat Goliath bis dahin nie im Sinn gehabt. Der hatte für ihn überhaupt keine Bedeutung gehabt. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Schock für diesen Riesen gewesen sein muss, als der Stein, den der David nicht warf, schleuderte, seine Stirn durchschlug. Ich denke, in diesem Augenblick wird er gedacht haben, sowas ist mir bisher noch nie in den Kopf gekommen. Und dann war es auch schon vorbei. David kam mit dem Beistand Gottes, des Herrschers der Welt. Wenn ich vorhin von Herausforderungen und Hürden gesprochen habe, dann ist das etwas, was auch zu unserem Leben gehört. Welche Hilfsmittel haben wir dabei, um Probleme, um Situationen zu lösen? David hatte die Hilfsmittel, mit denen er umgehen konnte. Den Stab, den Stock, die Schleuder und dazu die Steine. Muss man Dinge lesen? Muss man Beziehungen knüpfen, um Leute, um Situationen zu klären, zu ändern? Ich stehe nicht hier, um das eine hervorzuheben und das andere nach hinten zu stellen, aber das Entscheidende ist, David kam mit dem Beistand des Herrn. Und was Gott für den David getan hat, und das ist meine Überzeugung, das kann er auch für jeden von uns tun. Nein, nicht nur kann. Er wird es für jeden von uns tun, der das Vertrauen auf ihn setzt. Und wisst ihr was? Der David war in dem Augenblick, als er dem Riesen gegenüberstand, am sichersten. Warum? Weil die Kraft Gottes bei ihm war. Jeder kennt die Goliaths in unserer Zeit. Lasst euch nicht einreden, klein und hilflos und ahnungslos zu sein, sondern setzt euer Vertrauen auf den, der die Kraft hat, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf dieser Erde. Denn ein kleiner Stein und die Macht Gottes sind größer als alle Mächte dieser Welt. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du als unser allmächtiger Gott auf unserer Seite stehst. Manchmal fühlen wir uns allein. Und manches Mal haben wir das Empfinden, dass du von uns weit entfernt bist. Aber danke für deine Zusage, mit der du uns deutlich gemacht hast, dass du alle Tage bei uns bist. Und dass du alle Macht und Gewalt im Himmel und auf dieser Erde hast. Danke, dass wir mit dir in unserem Alltag rechnen dürfen. Danke, dass du uns Mut machst. Und nun bitten wir dich, dass du uns begleitest, deine Hände über uns hältst und segnest und Segen sein lässt. Danke dafür, Herr. Amen.